Herzlich willkommen beim Podcast Auf den Spuren alter Kulturen des Marburger Zentrums Antike Welt. Mein Co-Moderator ist heute Adrian.
Hallo, freut mich.
Und ich bin Rico. Heute geht es wieder um ein archäologisches Thema und zu Gast ist heute Sophia Marxer, eine aufstrebende Wissenschaftlerin aus Bern. Herzlich willkommen, Sophia.
Ja, hallo, freut mich hier zu sein.
Ja, Sophia hat viele Kampagnen in Sirkeli, einer bekannten Ausgrabungsstätte in Kilikien, was in der Türkei liegt, geforscht. Und sie hat neben wissenschaftlichen Erkenntnissen auch einiges über die Menschen dort gelernt und hat natürlich auch einige Abenteuer erlebt. Ja, bezüglich ihrer Forschung hat sie dort die hellenistische Keramik eines Gebäudes untersucht und wir werden heute über die Methoden im Zusammenhang mit der Keramikbearbeitung sprechen. Eine Sache vorab, Keramikbearbeitung hört sich langweilig an, aber ich denke, es wird trotzdem spannend.
Ich hoffe. Es ist ja auch unter den Studierenden ist die Keramik immer ein bisschen so, müssen wir das jetzt? Aber vielleicht nach diesem Podcast können wir die Meinung ändern.
Also unter Keramik kann ich mir auch noch sehr wenig vorstellen. Ich habe immer das Gefühl, das sind viele Scherben und ich bin sehr gespannt, was du uns jetzt erklären wirst, was wir auch Neues lernen werden über dieses Thema.
Ja, und ich hoffe auch, wir werden dann viele Dinge sehen, die man einfach mit der Keramik erfahren kann und was man damit alles machen kann, weil du hast ja in deiner Arbeit schon viele Methoden auch angewendet. Ja, aber fangen wir vielleicht erstmal mit dir selbst an. Schön, dass du heute da bist. Kannst du uns vielleicht etwas über deinen Weg in die Archäologie erzählen? Was hat dein Interesse an der Archäologie geweckt?
Ja, klar. Also ehrlich gesagt wollte ich schon im Kindergarten immer Dinosaurier ausgraben, weil ich ging dann mit meinen Eltern in so Museen, da waren so Dinosaurier ausgestellt und ich war dann so, wie kommen die hier hin? Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, das graben halt Leute aus und dann kommen sie hier hin. Dann kam ich aber in die Schule und dann in die weiterführende Schule und dann hatte ich Latein und dann habe ich gemerkt, man kann nicht nur Dinosaurier, sondern auch Menschen ausgraben. Und dann habe ich gedacht, das ist ja eigentlich viel besser. Und ja, so kam ich eigentlich in die Archäologie. Man kann sagen, ich wollte das schon immer und habe es dann auch gemacht.
Darf ich dann auch mal fragen, was war denn dein erster Fund? Weißt du das noch?
Ja, natürlich Keramik.
Ja, und wie lange arbeitest du eigentlich schon in Sirkeli, also dem Ausgrabungsprojekt, wo ja auch deine Abschlussarbeit, deine Dissertation draus entstanden ist? Und was hat dich an diesen Ort überhaupt geführt?
Eigentlich Freundinnen von mir, weil es war halt ein Ausgrabungsprojekt von der Uni Bern. Und als ich da noch Masterstudentin war, habe ich mir gedacht, okay, ich komme auch mal mit, weil alle davon erzählt haben, wie cool es ist und ich soll doch auch mal mitgehen. Und dann war ich das erste Mal, ich weiß gar nicht, das war vor Corona auf jeden Fall, da. Und es war tatsächlich cool, auch wenn man da dann 2 Monate irgendwo ab vom Schuss ist, das Internet nicht ganz so gut. Aber es waren halt, wie gesagt, sehr viele Freunde und Freundinnen da und dann macht es wirklich recht Spaß. Und dann bin ich jedes Jahr wieder gegangen.
Wie habe ich mir das vorzustellen? Also ich war noch nie in Sirkeli. Und bin ich da in der sengenden Hitze oder ist das tropisch oder?
Es ist sehr, sehr, sehr heiß. Also wirklich sehr heiß. Wenn du jemandem sagst, der sich in dieser Gegend auskennt, hey, ich fahre im August in die Nähe von Adana, würden alle sagen, wieso? Wieso machst du das? Dann wenn du sagst, ja, ich bin Archäologin, dann sagen sie, okay, aber schon ein bisschen crazy. Also es ist wirklich sehr, sehr heiß. Also man kann auch, wenn man draußen arbeitet, ist es wirklich unangenehm. Also man kommt aus der Dusche und man ist schon wieder verschwitzt.
Ja, und es ist ja nicht nur heiß, sondern auch total feucht heiß. Also ich war jetzt letztes Jahr auch da und hatte glücklicherweise die Möglichkeit, euch auf eure Grabung zu besuchen. Und dann habe ich erfahren, dass manche Leute tatsächlich auf den Dächern zum Teil schlafen.
Genau, ja, manche schlafen, weil es halt einfach so heiß ist. Wir haben keine Klimaanlage. Man ist manchmal zu zweit bis zu fünft in einem Zimmer. Das macht es natürlich auch nicht kälter. Und dann ja schlafen viele auf den Dächern. Ich muss sagen, ich habe mir einen Ventilator gekauft, stelle den vor meinen Kopf und schlafe dann drin. Weil sonst ist man halt morgen ist alles voller Tau. Also man wacht dann einfach schon feucht auf. Und das fand ich nicht so geil.
Und was genau grabt ihr da aus?
Wir graben eine Stadt aus. Genau, die war besiedelt von, also die frühesten Sachen, die wir jetzt gefunden haben, ist frühe Bronzezeit. Bis zum Hellenismus, also dann mit der römischen Zeit wurde die Stadt verlassen. Also da haben wir auch keine Befunde mehr. Und es ist eigentlich eine ziemlich große Stadt, also einer der größten Hügel in Kilikien. Man muss sagen, wir sind auch einer der wenigen Hügel, die Geomagnetik gemacht haben. Das bedeutet, wir haben untersucht, was noch im Boden steckt. Also nicht nur, was wir schon ausgegraben haben, sondern wir wissen auch ein bisschen, was noch im Boden ist. Und so konnten wir natürlich dann sehen, wie groß eigentlich die Stadt ist und wo die Stadtmauern, vor allem auch die äußeren Stadtmauern sind.
Und wie groß ist die Stadt? Ist die so groß wie Marburg, so groß wie Frankfurt?
Etwa 20 Hektar nehmen wir an, ja.
Große Stadt?
Ja, schon echt riesige Stadt. Und ich meine, der Ort ist ja auch einfach sehr fruchtbar. Und wenn ihr eine Besiedlung von der frühen Bronzezeit bis zum Mittelalter dort habt, dann scheint ja auch irgendwas an dem Ort zu sein, was die Leute immer da hinzieht. Also ich meine, warum gehen die Leute dorthin, wenn es so heiß ist?
Gute Frage. Also es ist natürlich auch an einem Fluss gelegen, was auch immer wichtig ist für eine große Stadt, dass sie irgendwie Wasser hat oder auch Möglichkeiten, sich fortzubewegen und halt an Frischwasser zu kommen. Es gibt auch mehrere Quellen und ja, es ist eine sehr fruchtbare Gegend. Also man merkt es auch selbst, wenn es so heiß ist, es gibt überall Felder, also Ackerbau wird heute noch überall gemacht. Sehr viel Baumwolle, viel Mais.
Ja, also ich bin ja oft auch in Zentralanatolien unterwegs, also eher nördlich von Kilikien, gewissermaßen auf der Hochebene. Und wenn man nach Kilikien runterfährt, dann ist einfach alles in der Superlative. Also da sind tausendmal mehr Autos auf den Straßen unterwegs. Das ist so eine richtige Boomregion. Überall sind LKWs, überall arbeiten Leute. Also es ist sehr beliebt, ja, wahrscheinlich, weil es auch so fruchtbar ist, ja, und auch verkehrsgünstig, ja, liegt, oder?
Genau, dann. Ja, es ist natürlich auch, also so wie heute, aber auch schon früher lag es halt an einer wichtigen Verkehrsroute, was wahrscheinlich auch wichtig ist für uns ArchäologInnen. Wenn wir denken, wieso sind jetzt da so viele Städte, wieso gibt es jetzt da so viele Siedlungen, die auch groß waren, denkt man sich natürlich immer, ja, natürlich eben Landwirtschaft, aber auch, weil man natürlich von Nordmesopotamien, also auch von Syrien aus, durch Kilikien in die anatolische Hochebene kam. Also da gab es mehrere Pässe durch die Berge und man war natürlich auch am Meer. Also zum Beispiel mit Tarsus, auch eine Siedlung in Kilikien, hat man einen Hafen und einen direkten Mittelmeerzugang.
Ah ja, da ist ja diese kilikische Pforte, die ja auch in der Geschichte so eine große Rolle gespielt hat. Ist Alexander der Große da durchgegangen? Und in der Anabasis wird es, meine ich, auch von Xenophon, ja, beschrieben, dass dort die Heere durchgegangen sind. Also wirklich ein sehr neuralgischer Punkt, der für die ganze europäische Geschichte eine sehr große Rolle spielt. Ja, Sophia, wir haben jetzt ja über Sirkeli und das Projekt gesprochen. Und magst du vielleicht noch mal kurz erzählen, wer arbeitet da alles mit und von welcher Uni aus?
Das Projekt ist momentan an der Uni Bern angesiedelt. Die Leitung liegt bei Mirko Novak und Denis Yasin. Davor war die Leitung bei Mirko Novak und Ekin Kosal, trotzdem immer noch dabei. Sie ist auch Keramikbearbeiterin, also wir arbeiten sehr oft zusammen.
Ja, jetzt habe ich mal eine Frage. Du arbeitest ja mit Keramik. Mhm. Und wie habe ich mir das vorzustellen? Also du kommst auf die Grabung, du nimmst die Schippe und du findest dann Scherben und dann puzzelst du die zusammen? Oder wie muss ich mir vorstellen, wie arbeitest du ganz praktisch damit?
Also ganz am Anfang, als du gesagt hast, viele Scherben, stimmt schon mal, ja. Es ist eigentlich so, dass ich momentan, seit ich jetzt meine Forschung an der Keramik aufgenommen habe, nicht mehr aktiv draußen beim Ausgraben bin, sondern dann ins Spiel komme, wenn die Sachen eigentlich schon ausgegraben sind. Also die Scherben kommen dann in verschiedenen Eimern zu uns, dann werden sie gewaschen, getrocknet und dann sortiert. Also du hast dann einfach einen Haufen von Scherben, die du dann irgendwie sortieren musst. Meistens macht man das nach Form, also ist es zum Beispiel ein Randstück oder nicht. Und natürlich auch nach Zeit, also was hat es für ein Dekor, kann man es schon grob irgendwie einer Zeit zuordnen. Hier muss man auch sagen, eben so eine Grabung ist eine Arbeit von vielen Leuten. Wie gesagt, ich grabe die Keramik nicht selber aus, das machen alles sowohl lokale ArbeiterInnen aus dem Dorf, wie aber auch natürlich meine Freunde und Freundinnen. Hier ein bisschen Name-Dropping. Danke an Fabrizio, Joel, Sven und Julia, sowie Serkan und Tuva, die mir da immer sehr viel geholfen haben und ein bisschen auch die Keramik, meine Keramik ausgegraben haben. Und dann natürlich auch in der Keramikbearbeitung selbst bin ich nicht alleine. Da gibt es ganz viele Studierende, die da mithelfen. Natürlich auch ganz viele weitere Keramikspezialistinnen. Dann gibt es natürlich auch Leute, die die Keramik zeichnen, Leute, die die Keramik restaurieren und kleben. Dann gibt es Leute, die Keramik waschen, die Keramik fotografieren. Also es ist ein riesen Teamwork und es tut mir jetzt leid, falls ich jemanden vergessen habe, aber wir sind ganz viele Leute, die die Keramik alle zusammen machen. Und ja, also es ist wirklich sehr viel Arbeit mit Scherben, mit kleinen Stücken auch. Und was natürlich cool ist, wenn man dann ein paar Scherben hat, die zusammenpassen, kann man dann oftmals auch ein ganzes Gefäß rekonstruieren, zusammenkleben, manchmal auch ergänzen. Und wenn dieses ganze Sortieren und Zusammenkleben vorbei ist, dann schaut man sich die Keramik nochmal genauer an und nimmt sie ganz genau auf. Und da nimmt man wirklich alles auf. Also man nimmt die verschiedenen Farben auf, man nimmt den Dekor auf, man nimmt den Bruch auf. Also was ganz wichtig ist, ist nicht nur das Dekor, sondern auch, wie der Ton ist. Weil vom Ton gibt es noch viel mehr wissenschaftliche Aussagen, also naturwissenschaftliche Aussagen, die uns dann gewisse Aussagen von woher kommt die Scherbe, also wo wurde sie hergestellt, für was war sie gut, also was konnte man überhaupt machen, war sie hitzebeständig oder eben nicht. Also mit Scherbe mache ich dann auch das Gefäß schlussendlich. Ja, also es ist eine Arbeit, die zum Glück nicht in der Sonne stattfindet. Und wie schon erzählt, wenn man da in Kilikien forst, ist man immer froh, wenn man ein bisschen im Schatten sein kann, aber leider auch ohne Klimaanlage.
Und das ist alles nur die Keramik, die du gerade aufgezählt hast?
Genau, es gibt dann auch noch Leute, die behandeln die Kleinfunde, die Metalle. Dann gibt es Leute, die machen verschiedene Untersuchungen, zum Beispiel an den Pflanzen und Architekturuntersuchungen. Dann gibt es Leute, die machen Geophysik, Surveys. Also wir sind ein sehr großes Team, die alle miteinander arbeiten. Es kommen natürlich auch immer sehr viele Studierende mit, sehr viele Doktorierende, Postdoc-Projekte. Und wir haben jedes Jahr auch sehr viele türkische Studierende und natürlich auch türkische Personen, die uns sonst auf der Grabung helfen, eben wie die ZeichnerInnen oder die RestauratorInnen. Oder natürlich eben auch die Mitarbeitenden aus dem Dorf. Also wir haben da Leute, die für uns kochen oder eben mit uns ausgraben, die uns die Scherben waschen. Genau, das sind alles Leute lokal vom Dorf. Es gibt ja auch noch ein Dorf-Sirkeli. Es gibt nicht nur den Hügel-Sirkeli, sondern auch das Dorf-Sirkeli. Also ja, wir sind sehr viele Leute oftmals. Und was auch manchmal ziemlich Spaß macht, ist wie so ein großes Ferienlager.
Ja, ist sehr schön. Und es ist ja auch gerade in unserer heutigen Zeit einfach wichtig, dass man dann vielleicht auch so eine kulturelle Brücke schlägt. Ja, und wie genau dokumentiert ihr die Keramik oder was gibt es dann alles für verschiedene Fragmente oder was gibt es für Unterschiede bei den Fragmenten? Also auf was, ja, was gibt es da für Unterschiede? Sind manche Keramikstücke zum Beispiel ja von ihrer Beschaffenheit anders? Also kann man dann zwischen grob und fein unterscheiden oder bezüglich der Unterschiede zur Form? Also findet ihr dann zum Beispiel Randstücke oder Wandscherben oder Bodenscherben? Also wie unterscheidet ihr da?
Also wir nehmen die Scherben alle in einer Datenbank auf. Also obwohl wir ArchäologInnen sind, arbeiten wir auch ganz modern. und das sind zwei ganz wichtige Dinge angesprochen. Zunächst die Form. Ja, wir sind natürlich immer froh, wenn wir zum Beispiel ein Randstück haben. Wenn wir uns heute einen Teller oder einen Krug vorstellen, die haben einen unterschiedlichen Rand. Also wenn ich einen Tellerrand habe, erkenne ich ziemlich schnell, dass es die Form eines Tellers ist. Im Gegensatz zu einem Krug, der dann vielleicht auch einen kleinen Ausguss hat. Ein Teller hat meistens keinen Ausguss. Deshalb sind wir immer froh, wenn wir Randstücke haben oder natürlich auch Henkelfragmente oder Bodenfragmente. Bei Wandstücken ist es etwas schwieriger, weil die sind auf allen Stellen abgebrochen. Wir wissen nicht genau, wo war das am Gefäß. Aber das ist ein sehr wichtiger Punkt, was wir ganz genau aufnehmen. Und natürlich eben auch das Dekor. Es gibt Keramik, die ist gar nicht dekoriert. Das ist meistens eben das, was du angesprochen hast, diese Grobkeramik. Also es ist zum Beispiel ein Kochtopf. Ein Kochtopf ist auch heute, wenn wir in die Küche gehen, nicht wirklich dekoriert. Also ich sehe selten jemanden, der einen bemalten Kochtopf hat mit irgendwelchen einem floralen Motiv oder so. So war das früher auch. Die Kochtöpfe sind eher grob, dickwandig. Und ich weiß, man sollte nicht mit ästhetischen Begriffen hier einwerfen, aber ich würde sagen, meistens nicht so ansehbar. Also wenn ich jetzt schöne Stücke zeigen möchte, ja doch, mit Leuten, die auch mit Keramik arbeiten, die finden das super cool. Aber wenn ich den Studierenden schöne Stücke zeige, bin ich ehrlich, dann zeige ich natürlich nicht gerade Kochtöpfe. Wäre, glaube ich, ein bisschen kontraproduktiv, weil das würde dann wieder so sagen, ah, die Keramik ist langweilig. Was es eben dann auch gibt, sind natürlich die dekorierten Stücke. Das sind oftmals Becher zum Beispiel zum Trinken. Oder ganz große Gefäße, die genutzt wurden, zum Wein mit Wasser zu mischen. Die sind dann immer sehr, sehr schön dekoriert. Also vor allem jetzt mit der Keramik, die ich gearbeitet habe, die haben sehr viele florale Motive, die auch mit verschiedenen Techniken, also sowohl mit Bemalung wie auch Ritzung angebracht sind. Und die sind wirklich natürlich ganz unvoreingenommen sehr schön.
Ja, da habe ich auch direkt eine Frage zu. Und zwar sagtest du gerade Kochtöpfe. Mhm. Wenn ich in die Küche gehe, wir haben Metallkochtöpfe. Und jetzt frage ich mich, was wird denn noch alles aus Ton gemacht? Also was findest du denn da eigentlich alles für Gegenstände? Weil die einzigen Dinge, die ich aus Keramik von zu Hause kenne, sind Blumentöpfe.
Ja.
Aber das klingt, als ob da noch viel mehr ist.
Ja, also man muss denken, früher ist eigentlich Keramik das Produkt, wie Plastik. Heute ist Plastik das Produkt, früher war das Keramik, also aus Ton. Das sind einfache Alltagsgegenstände, wie eben kleinere Aufbewahrungsgefäße. Es sind aber auch große Dinge wie eine schöne Figurine oder so. Also das ist auch klein, aber es ist etwas aufwendiger oder teurer. Man muss aber auch sagen, dass Keramik auch ein großes Abfallprodukt ist, also allgemein Ton. Man findet auch auf Grabungen ganz viele kaputte Gefäße, die nicht erst durch die Zeit kaputt gingen, sondern schon in der Antike kaputt waren, die man auch geflickt hat. Also es gibt auch viele Gefäße, die man vielleicht mit einem Metallstückchen geflickt hat. Aber man kann eigentlich sagen, ja, Keramik und auch Keramikgefäße ist eigentlich, wie wir heute Plastik nutzen. Also alles rund, vor allem um die Nahrungszubereitung, Nahrungsaufbewahrung etc. ist eigentlich alles mit Ton und Keramik gemacht. Aber auch im handwerklichen Bereich, sobald es irgendwie darum geht, etwas aufzubewahren oder Reibschüsseln. Also es gibt Reibschüsseln sowohl aus Stein, wie aber auch aus Keramik. Die sind etwas feiner. Also ja, ich würde es für Laien eigentlich mit Plastik vergleichen.
Und warum interessiert ihr euch so sehr dafür? Also warum gräbt man diese ganzen Scherben aus und dokumentiert die so aufwendig und puzzelt dann lange die zusammen? Also ich meine, natürlich sind schöne Gefäße dabei, aber gibt es da noch irgendwelche anderen Gründe oder ist das nur, weil die so hübsch aussehen?
Wahrscheinlich ist der größte Grund, weil Keramik einfach erhalten bleibt. Egal wie lange, Keramik bleibt im Boden erhalten. Sehr vieles haben wir nicht mehr erhalten. Also alle Gegenstände, die zum Beispiel aus Holz sind oder aus Stoffen, das ist in den meisten Böden bleibt das nicht erhalten. Und Keramik haben wir immer, überall. Das ist auch der Grund, wieso Keramik zum Beispiel sehr wichtig ist für die Chronologie. Also wenn wir jetzt etwas ausgraben, egal wo man ausgräbt, es ist quasi zu 100% sicher, dass du irgendwelche Keramik findest. Und mit dieser Keramik hast du meistens, weil wir halt die archäologische Forschung jetzt nicht erst gestern begonnen haben, sondern schon seit ein paar Jahren, hast du meistens so ein bisschen einen Anhaltspunkt, in welcher Zeit befinde ich mich jetzt. Also die mittelalterliche Keramik sieht ganz anders aus als die römische Keramik. Und so kann man schon ein bisschen sagen, ah, wir befinden uns jetzt in diesem Zeitraum. Also das ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt von der Keramik. Und wieso auch in jedem Fundort überall die Keramik bearbeitet wird, zum einfach auch diesen chronologischen Aspekt haben. Und natürlich eben, weil die Keramik einfach das Alltagsmaterial schlechthin ist.
Ah ja, jetzt, wo du gerade die Chronologie ansprichst, man nutzt die Keramik einfach, um ja, die Datierung vorzunehmen. Aber in diesen zum Teil recht unscheinbaren Scherben verbirgt sich noch viel mehr. Und du hast ja auch Dinge in deiner Arbeit behandelt, die über die Chronologie hinausgehen. Was war denn die Fragestellung deiner Arbeit?
Genau, da waren zwei ganz wichtige Dinge, und zwar zunächst die Funktion. Also verschiedene Keramikgefäße haben verschiedene Funktionen. Das bedeutet, wenn wir jetzt wieder auf diesen Kochtopf zurückgehen, wenn ich jetzt in einem Raum 5 verschiedene Kochtöpfe finde und dazu vielleicht noch eine Herdstelle, ist es nahe, dass hier irgendwie Nahrung über dem Feuer zubereitet wurde. Wenn ich aber dann in einem Raum 5 große Amphoren finde und nochmal 4 Krüge, die aber auch irgendwie einen Deckel vorweisen oder so, dazu vielleicht noch eine Bank und 2, 3 Reibschüsseln, ist es nahe, dass hier wahrscheinlich zunächst Nahrungsmittel gelagert wurden, aber dann vielleicht auch schon in der ersten Weise verarbeitet wurden. Also all diese Dinge, vor allem gerade, wenn wir auf Räume gehen im Alltagsbereich, also jetzt in Wohnhäusern vor allem auch, sagt uns Keramik ziemlich viel über die Funktion des Raumes aus. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, die Keramik kann uns auch sagen, von wo die eigentlich produziert wurde. Weil eines der großen Fragen jedes Mal, wenn man einen Fundort ausgräbt, ist, von wo kommen die Sachen eigentlich? Wurden sie lokal produziert? Also dieses Lokal ist immer ganz wichtig. Wurde es im selben Fundort produziert oder in der Nähe? Oder kam es vielleicht von ganz weit weg? Weil wir wissen ja, bereits früh in der Antike gab es ganz große Handelsrouten, also wirklich weit entfernt, da kamen Sachen aus dem Iran bis Europa. Und das ist natürlich dann auch wichtig, von wo kamen eigentlich diese Gefäße? Weil man hat den Ton nicht gehandelt. Meistens wurde der Ton an dem Ort, an dem er abgebaut wurde, auch gleich in Gefäße oder halt Terrakotten oder Objekte verarbeitet und nicht der Rohton an sich irgendwo gehandelt. Und das bedeutet, wenn wir herausfinden anhand der Gefäße, von wo dieser Ton stammt, wissen wir auch, wo diese Gefäße hergestellt wurden. Und somit können wir dann auch rekonstruieren, wie die Handelsrouten des jeweiligen Fundortes waren. Also wohin gab es Kontakte und wohin vielleicht jetzt durch die Keramik erkennbar nicht.
Ah, das klingt ja schon mal sehr spannend. Jetzt gleich im Anschluss, wenn du eine Scherbe findest, woher weißt du dann jetzt, okay, das war ein Kochtopf? Wie muss man sich das vorstellen? Weil ich meine, wenn ich jetzt irgendwo eine Scherbe finde, weiß ich jetzt meistens nicht sofort, okay, was könnte das damals für ein Gefäß gewesen sein? Woher weißt du, okay, bei dem Stück handelt es sich um einen Kochtopf und der wurde auch zum Kochen verwendet?
Ja, kurze Antwort: Erfahrung, aber ist wahrscheinlich nicht gerade befriedigend. Also versuche ich eine längere Antwort. Wenn man jetzt eine Scherbe findet, dann gibt es verschiedene Sachen, die sofort heraussprechen. Zum einen ist sie dick oder dünn. Also das heißt, wenn ein Gefäß dickwandig ist, dann ist auch die Scherbe ziemlich dick. Das bedeutet, sie ist wahrscheinlich eher grob gemagert. Grob gemagert bedeutet, dass es wahrscheinlich viele verschiedene Materialien noch im Ton beigesetzt wurden, sodass das Gefäß etwas dicker ist, robuster, auch meistens besser für die Aufbewahrung. Dann gibt es aber auch ganz dünne Gefäße. Also wenn man eine Scherbe findet, die ist ganz dünn, die ist dann oftmals auch bemalt oder hat eine Art von einem Überzug. Dann weiß man auch, die ist ein bisschen weniger robust, ist aber meistens dann genutzt worden, zum Beispiel eben fürs Trinken, weil sie dann auch sich mehr eignet für eine Bemalung, weil dann der Ton viel feiner ist. Also auch wenn man rüberfärbt mit der Hand, ist alles viel feiner als bei einem dickwandigen Gefäß. Da fährt man mit der Hand rüber und es ist hügelig, unangenehm. Und wenn wir jetzt wieder beim Beispiel des Kochtopfes sind, wenn wir jetzt so eine Scherbe finden, die sind meistens so gemagert, dass sie halt hitzebeständig sind. Also sie sind jetzt in dieser Kategorie eine dicke Scherbe. Sie hat oftmals auch außen Spuren von Feuer. Das bedeutet, wir sehen manchmal vielleicht dunkle Verfärbungen an der Außenseite des Gefäßes, die dann darauf hinweisen, dass dieses Gefäß auf Feuer stand oder in der Nähe von Feuer war. Man nennt das verschmaucht, also das sind Schmauchspuren, die dann halt vom Feuer kommen. Und so können wir meistens erkennen, dass es zum Beispiel ein Kochtopf ist. Aber eben, ich muss auch sagen, als auch ich mit der Keramik begonnen habe, ich hatte da ganz liebe Leute, die mir alles gezeigt haben, weil meistens muss man sich das einfach auch am Material, also an der Scherbe selbst ansehen, weil es ist sehr viel auch die Haptik. Es hört sich zwar ein bisschen witzig an, aber wenn man da dann da ist und diese Keramik bearbeitet, man fasst die an, man schaut, wie hart sie ist. Man schaut, also ich schaue auch immer durchs Mikroskop und schaue mir dann den Bruch an, um eben zu schauen, jetzt bei diesen dicken Scherben, was ist da eigentlich alles in diesem Ton noch drin? Oder bei den dünnen Scherben, ist da wirklich nichts anderes drin als nur der Ton?
Also jetzt hast du ja schon erklärt, wie du dir die Keramik ganz genau anschaust. Das, was jeder Archäologe als erstes macht, wenn er zu einem Fundort kommt, er schaut sich die Keramik an und überprüft sie genau und Keramikforscher und Forscherinnen gucken sich es vielleicht nochmal ganz genau an. Aber du hast jetzt ja noch darüber hinausgehend dann auch petrographische Analysen durchgeführt, zusammen mit dem Mustafa Kibarolo. Wie muss man sich so eine petrographische Analyse vorstellen? Ich habe mir diese Bilder angeschaut und wenn ich jetzt Bilder aus dem All, aus dem Universum von irgendwelchen Galaxien sehe und diesen Feinschliffen, sehe ich keinen großen Unterschied. Was macht man da genau und was kann man da sehen und erkennen?
Kann ich kurz auch einwerfen, was ist eine petrographische Analyse überhaupt? Das klingt sehr fancy, deswegen.
Ja, ist es auch. Ich kann auf beide Fragen gerne antworten. Zunächst, was macht man mit diesen Analysen? Eben das, was ich erzählt habe mit von wo kommt dieser Ton. Das ist etwas ganz Wichtiges, was wir damit herausfinden. Wir können dann sehen, von wo wurde dieser Ton abgebaut und also eben das Gefäß hergestellt. War es eben lokal oder irgendwo in diesem Handelsnetzwerk? Wie das gemacht ist und was das ist, für mich ist der Teil eigentlich ziemlich einfach. Ich nehme eine Scherbe, knipse mir ein Stückchen ab, mache es in eine Tüte und schicke es in das Labor. Das ist sozusagen meine Arbeit. Natürlich ist noch viel dahinter. Ich muss aussuchen, welche Scherben. Es muss auch Sinn machen, weil es kostet immer sehr viel Geld, so Proben zu machen. Aber das ist mehr oder weniger eigentlich meine Arbeit. Dann kann ich einfach mal warten und schauen, was rauskommt. Was aber dann mit diesem Stück passiert, ist, dass ein Dünnschliff gemacht wird. Das heißt, im Labor wird ein ganz kleines Stückchen abgeschnitten, das man dann unter das Mikroskop halten kann und dann ganz genau sehen kann, was sind die verschiedenen mineralischen Bestandteile, aber natürlich auch zum Beispiel, ob es jetzt noch irgendwie Sand drin hat oder ob es Holz drin hat, all diese Sachen kann man dann da im Labor durch das Mikroskop erkennen. Das kann nicht ich erkennen, weil, bin ganz ehrlich, auch ich meistens, wenn ich diese Bilder oder diese Dünnschliffe ansehe, kenne ich genau, was es jetzt ist. Und da kommt dann eben Mustafa ins Spiel. Der kennt die verschiedenen Bestandteile ziemlich gut und kann dann auch immer sagen, ah, das besteht aus dem und dem. Und was dann natürlich der nächste Schritt ist, wenn man bestimmt hat, was eben diese feinteiligen, kleine Zusammensetzungen des Tons ist, kann man das mit diesen verschiedenen Tonlagerstätten vergleichen und dann schauen, ah, schau, dieser Ton hat auch dieselbe Zusammensetzung, also wird es wahrscheinlich von hier kommen. Und das ist eigentlich so das Ding, wieso man das macht. Und natürlich auch, man macht ja sozusagen eine, man nennt es Warenzuteilung oder Warentypologie. Das heißt, wenn wir die Keramik aufnehmen, machen wir auf Basis von Formen der Gefäße, vom Dekor der Gefäße und eben von der Tonzusammensetzung, gruppieren wir diese. Das nennen wir dann Waren. Und durch diese Untersuchung können wir dann auch nochmal genau naturwissenschaftlich, was hier der große Punkt ist, weil vieles, was ich mache, ist eher in Richtung kunsthistorisch oder wenn man die Formen anschaut, das sind typische archäologische Methoden. Und bei diesen petrographischen Analysen kommen dann halt auch die naturwissenschaftlichen Methoden ins Spiel, also dann auch wirklich die chemische Zusammensetzung angeschaut wird. Und so kann man dann auch sagen, ob die verschiedenen Gruppierungen auch wirklich stimmen.
Ja, das sind ja schon ziemlich schöne Erkenntnisse, die man damit erreichen kann. Und ich hoffe, wir haben auch das Interesse unserer Zuhörerinnen und Zuhörer geweckt, sich mal einen solchen Dünnschliff wirklich anzuschauen. Man kann ja unter dem Mikroskop, wenn man jetzt eine Scherbe, die man auf dem Hügel findet, die ist ja dann auch sehr stark verwittert. Also dann gibt es irgendwelche Flechten, die sich da drauf ansiedeln, oder es gibt Kalk, der da drauf entsteht und sonstiges. Und wenn man da jetzt mit dem Mikroskop reinschauen würde, würde man wahrscheinlich ja ein Bild sehen, was Marburg im Winter ähnelt, nämlich grau in grau Nebel. Und wenn man dann diesen Dünnschliff anfertigt, hat man eben wirklich die Oberfläche und kann sich alle Bestandteile ganz genau anschauen. Und zur Herkunft, also es wird ja dann gewissermaßen untersucht, okay, was ist der Bestandteil des Tons, und dann geht wahrscheinlich Mustafa Kibaroğlu und andere Personen gehen dann ins Feld und schauen sich dann die Tonlagerstätten ganz genau an, oder? Und schauen sich dann an, wo finden wir jetzt in der Natur, wo finden wir draußen genau die Bestandteile, die in dem Ton sind, um dann Rückschlüsse darauf zu führen, von welchem Ort könnte diese Keramik gehandelt worden sein. Und kannst du schon sagen, von wo die Keramik dann jetzt nach Sirkeli gekommen ist?
Ja, wir haben herausgefunden, es kommt eigentlich mehr oder weniger alles aus der Ceyhan-Ebene, also alles aus Kilikien. Leider konnten wir bisher noch nicht genau bestimmen, jetzt von welchem Fundort. Wir wissen, in Sirkeli selbst haben bisher noch keine Keramiköfen gefunden. Also ist natürlich dann auch immer wichtig, diese Überlegung. Wenn wir sagen, die Keramik wurde lokal hergestellt, braucht es ja natürlich auch Werkstätten. Also es braucht Keramikbrennöfen, es braucht Leute, die die dann bemalen, die die dann weiterverarbeiten. Das haben wir bisher in Sirkeli noch nicht ausgegraben. Wir haben aber einen Serverbefund. Da haben wir ein paar Stücke von einem Keramikbrennofen gefunden. Also natürlich dann auch immer dieser große Faktor, wenn man über Archäologie spricht. Man kann nicht eine ganze Siedlung ausgraben. Man macht das punktuell, gräbt man irgendwo ein bisschen runter. Und da dann halt gerade auch noch Keramikbrennöfen zu finden, ist meistens schwer. Vor allem eben, wenn wir von einer so großen Siedlung sprechen, da meistens die Öfen jetzt nicht gerade auf dem höchsten Punkt der Stadt, der natürlich immer sehr interessant ist für Archäologen und Archäologinnen, also alle stützen sich meistens darauf, sind, sondern eher ein bisschen in der Unterstadt oder nicht in der Hauptstadt, also in der Oberstadt, sondern in der Unterstadt. Und das wurde wahrscheinlich jetzt für Sirkeli, bin ich mir ziemlich sicher, dass es da Öfen gäbe, aber die sind einfach noch nicht ausgegraben. Deshalb kann ich auch nicht sagen, ja, sie wurden in Sirkeli hergestellt, aber ich nehme an, sie wurden sicher in Kilikien hergestellt. Und da haben wir vor allem jetzt auch in der Zeit, in der ich forsche, also im Hellenismus, mehrere große Städte, wie zum Beispiel Thasos. Da gab es auch Funde von Brennöfen und da werden wir wahrscheinlich hoffentlich in der Zukunft mehr wissen. Aber auf jeden Fall ist es lokal, bis auf etwas, und zwar die Kochtöpfe. Da wissen wir noch nicht so genau. Das ist sehr interessant, weil meistens nimmt man an, dass gerade die Sachen, die stark dekoriert sind, irgendwo von außen kommen, aber die Kochtöpfe sind tatsächlich wohl importiert worden. Ich habe mich zunächst gefragt, hä, wieso? Macht ja irgendwie nicht so Sinn, wenn es Kochtöpfe sind, die nicht irgendwie ein feines Handwerk brauchen, vor allem gerade, wenn es den Dekor angeht. Dann aber, wenn man weiterdenkt, macht es doch Sinn, weil Kochtöpfe brauchen eine bestimmte Zusammensetzung. Du kannst nicht jedes Gefäß, ja heute, wir können nicht jedes Gefäß ins Feuer werfen. Die explodieren, die kommen Risse über. Sie müssen irgendwie etwas haben, das es hitzebeständig macht. Und da gibt es anscheinend mehrere natürliche Tonquellen, die sind bereits hitzebeständig. Und wir nehmen jetzt stark an, dass eben diese Kochtöpfe aus irgendeinem von diesen Tonen gemacht wurde, sodass man nicht etwas beisetzen muss. Und deshalb wurden sie importiert. Ah, und natürlich, was wir auch haben, sind Amphoren, vor allem aus Rhodos. Es gab wahrscheinlich Handel, wahrscheinlich Wein, der da von Rhodos, also von Griechenland, bis nach Sirkeli kam im Hellenismus.
Also hat man auch schon in der Antike auf Qualitätsware geachtet und woher die eigentlich kommt, um die gut benutzen. Okay, spannend.
Ja, also rhodischen Wein, da würde ich auch nicht Nein zu sagen. Aber jetzt noch eine ganz blöde Frage. Ich meine, Keramik muss doch allgemein hitzebeständig sein, oder? Weil das, also ich meine, der Ton, der wird ja aus der Lagerstätte gewonnen und dann aufbereitet und dann wird das Ganze ja in einem Keramikofen gebrannt unter einer großen Hitze. Also es muss ja irgendwie, muss ja schon hitzebeständig sein.
Genau, ja. Es gibt so diese zwei verschiedenen Arten von hitzebeständig. Einmal eben muss man aufpassen, wenn man den nassen Ton, also ich nehme an, wahrscheinlich, hoffentlich hat jeder schon mal Ton in der Hand gehabt, der ist ja meistens ein bisschen feucht und dann macht man den in den Brennofen meistens und dann wird er hart. Und da muss man natürlich, das ist der erste Schritt, da muss man schauen, dass die Gefäße nicht irgendwelche Sprünge bekommen oder eben im Worst-Case-Szenario explodieren. Aber das war dann ein weiterer Schritt. Und zwar wurden diese Kochtöpfe das einmal, also sie wurden einmal gebrannt. Und dann kommt ja eben diesen Schritt, dass sie über dem Feuer sind. Und da muss man halt wirklich jetzt nochmal schauen, dass sie dann nicht nochmal irgendwelche Brüche oder sonst was bekommen.
Ja, das ist wahrscheinlich dann einfach so dieser kurze Wechsel von heiß zu kalt, genau, auch, wo dann leicht Risse entstehen können. Ich weiß nicht, ich habe es ja zum Beispiel auch mal erlebt. Ich hatte einen Glasuntersetzer im Ofen und mir ist ein Tropfen kaltes Wasser draufgefallen und das ganze Ding ist zerborsten. Also im Keramikbrennofen, das dauert ja meistens dann mehrere Tage.
Ja.
Also das dauert sehr lange und die Gefäße, die werden eben langsam erhitzt und die kühlen auch sehr langsam wieder ab. Aber so ein Kochtopf, der ist ja zum Teil, wenn man ihn frisch aufs Feuer stellt, ist er dann oben kalt, unten sehr heiß. Und dann macht er jeden Tag oder sehr oft einfach diesen Wechsel von heiß zu kalt durch. Und das erfordert dann natürlich nochmal einen richtig speziellen Ton.
Genau, genau.
Ja, ich habe noch eine andere Frage. Und zwar, hast du mal eine ungewöhnliche Scherbe gefunden oder hast du mal Keramik, eine ungewöhnliche Keramik bearbeitet, wo man sagen würde, ach, das hätte ich nicht erwartet oder das sieht man nicht alle Tage? Gibt es da etwas, was in deiner Erinnerung geblieben ist? Also hast du im Grunde eine Lieblingsscherbe?
Habe ich tatsächlich. Aber ich glaube einfach eher, weil ich es so süß finde. Es gibt so diese kleinen Gefäße, sie nennen sich Unguentaria. Und die sind, man findet sie oft in Grabkontexten. Jetzt in meinem Fall findet man sie im häuslichen Kontext auch, meistens irgendwie mit der Funktion Handwerk verbunden. Und da haben wir ein Stück, das ist ziemlich fein, also eben eine dünne Scherbe, wie ich es jetzt vorher erklärt habe. Und die hat witzigerweise einfach so ein paar Tropfen von einem roten Überzug. Aber einfach nur so, als hätte jemand den Pinsel genommen und einfach so irgendwie raufgetropft. Ohne Grund. Und das ist einfach dann, fließt auch runter, weil das ist ja dann meistens Farbe, die ist flüssig, tropft dann auch ein bisschen am Gefäß runter. Wieso? Weiß ich nicht. Was auch die Intention der Person war, die das gemacht hat. War das extra? War das nicht extra? War das irgendwie eine Aussage oder wollte die Person etwas ausprobieren? Weil wir haben nur ein Gefäß, das so gemacht wurde, also vor allem jetzt in Unguentaria. Ja, und so Sachen sind dann natürlich auch immer sehr interessant, wenn man sich auch die Leute dahinter vorstellt. Also wir haben jetzt sehr viel über Keramik und Methoden gesprochen, aber eben wir dürfen auch nicht vergessen, das sind dann wirklich die Dinge, die im Alltag der Leute genutzt wurden. Also auch eben, wieso wählt jetzt jemand einen flachen Teller mit roter Bemalung und jemand anderer einen hohen Teller mit schwarzer Bemalung? Lag es daran, weil man das schöner fand? Lag es daran, weil man die eine Person lieber Suppe aß? Das sind alles so Dinge, die natürlich wir nicht mehr gut beantworten können, aber die immer irgendwie schöne Fragen im Kopf lassen oder auch schöne Vermutungen.
Also ich kann so richtig den Alltag der Menschen dann erleben, das verstehe ich dich. Ja. Toll, ja.
Ja, also schön, dass wir jetzt nochmal den Fokus auch auf die Menschen hinter der Keramik gelenkt hast, weil ich meine, darum geht es uns ja eigentlich. Mhm. Also wir erforschen ja nicht die Keramik jetzt aus der Keramik aus sich heraus, sondern wir wollen ja was über die Menschen erfahren, die diese genutzt haben. Und ja, die Keramik ist das, was die Menschen jeden Tag am meisten, also neben ihrer Kleidung natürlich, genutzt haben und lässt dann schon sehr tiefe Einblicke zu. Und ich finde, du hast es uns sehr schön plastisch heute erklärt. Genau, aber dieses Unguentarium für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um was handelt es sich dabei oder wie sieht das Ganze aus? Ist das ein großes oder ein kleines Gefäß? Oder?
Das ist ein sehr kleines Gefäß, also es ist so zwischen 10 bis 15 Zentimeter hoch. Sieht aus wie ein langgestreckter Krug oder wie so eine kleine Amphore vielleicht. Hat je nachdem einen Henkel oder keinen Henkel, hat keinen Ausguss, aber wird nach oben hin schmaler. Und natürlich über die Zeiten hin verändert sich die Form etc. So in etwa.
Was passiert eigentlich, wenn die Keramik kaputt geht? Also ich stelle mir das gerade vor, ich bin Koch im alten Griechenland in irgendeinem großen Haus oder in einem Restaurant und jetzt fällt mir der Topf runter. Und wir haben jetzt gehört, wie ist der Topf hergestellt worden, was ist der gemacht, jetzt ist er kaputt gegangen. Und was passiert jetzt mit den Scherben? Vergrabe ich die im Garten oder passiert irgendwie, werden die woanders hingebracht, gibt es Mülldeponien, verwende ich die für was anderes? Also was passiert jetzt mit dem Topf?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Je nachdem, man kann ihn reparieren. Also meistens sind es ein großes, teures Gefäß. Also meistens ist das dann ein Gefäß, das wirklich fein dekoriert ist. Also vielleicht auch mit bildlichen Figuren oder so an der Außenfläche. Dann kann es repariert werden. Das erkennen wir dann als ArchäologInnen dadurch, dass wir manchmal Metallklammern finden, die dann eben in die Gefäße eingelassen wurden. Und so wurden sie dann repariert. Dann gibt es natürlich auch immer sekundäre Verwendungen. Also man kann aus kleinen Scherben verschiedenste Sachen machen, man kann sie als Deckel benutzen, man kann sie im handwerklichen Gebrauch nutzen. In Griechenland wurde sie auch für die Abstimmungen genutzt. Dann, was es jetzt in meinem Fall, also in Sirkeli sehr oft gibt, sind sogenannte Abfallgruben. Also es sind Gruben, die erkennt man dann auch meistens, wenn man ausgräbt sofort. Die sehen ein bisschen anders aus und haben dann sehr viele Scherben drin. Und meistens aber Scherben, die dann zusammengeklebt werden können zu einem Gefäß. Und das wurde auch oft gemacht. Also dann wurden die Gefäße wirklich, vor allem wenn es sich jetzt nicht gerade um das teuerste Stück handelt, wurden sie wirklich einfach entsorgt in sogenannten Abfallgruben.
Ja, und die Abfallgruben sind dann Goldgruben.
Ja, ja,
für uns Archäologen.
Ja, damit haben wir von dem gesamten Lebenszyklus einer solchen Keramik jetzt auch einmal gesehen. Vom Anfang bis zum Ende. Und danke für die Einsichten, die wir bekommen haben auch.
Ja, sehr gerne.
Ja, also du hast uns jetzt, finde ich, sehr plastisch ein doch von vielen Studierenden als sehr trocken wahrgenommenes Thema, finde ich, sehr spannend erzählt. Und ich denke, du hast jetzt vielen Personen es etwas schmackhaft gemacht.
Und mir auf jeden Fall.
Bin ich froh.
Sich mit der Keramik auseinanderzusetzen. Und man muss ja sagen, das ist auch mit einer der wichtigsten Gattungen in der Archäologie. Ja. Und man braucht es einfach immer. Und das ist ein großer Vorteil, wenn man die Scherbe, die man findet, auch ungefähr einordnen kann. Dann weiß man schon gleich, worum es sich handelt. Ja, vielen Dank, Sophia, dass du heute hier warst. Und ich möchte jetzt noch mal kurz hervorheben, ich hatte vorhin Marburg im Winter als grau bezeichnet. Aber Marburg kann auch sehr schön sein. Ja, ich kann nur alle einladen, mal nach Marburg zu kommen, sich das anzuschauen, am besten im Frühjahr oder Sommer, da ist es doch noch mal um einiges schöner. Und ja, vielen Dank, Sophia, und ich wünsche dir mit deinen weiteren Projekten viel Erfolg und auch vielen Dank, dass du überhaupt die Keramik bearbeitet hast und darüber erzählt hast jetzt hier.
Ja, vielen Dank, dass du hier zu Besuch warst und so schön erzählt hast, so schön plastisch, was du da eigentlich machst. Und ich habe eine viel bessere Vorstellung jetzt davon, wie man sich deine Arbeit vorstellen muss.
Das freut mich, ja. Danke euch, dass ich hier sein durfte.
Dann bis zum nächsten Mal mit einem weiteren Thema auf den Spuren alter Kulturen.